Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem, der war und der da ist und der da kommt. Amen. Liebe Geschwister, vorgestern Abend geschah in unserem Land leider nicht zum ersten Mal das Unfassbare. In Solingen, 300 Kilometer von hier, wird das 650-Jahr-Jubiläum der Stadt fröhlich gefeiert. Viel Schönes wird geboten, Musik, Kabarett, Kunsthandwerk, Unterhaltung für Kinder, Akrobatik. Es sollte ein buntes Fest der Vielfalt sein. Und plötzlich nimmt es für einige von ihnen ein blutiges Ende. Sie haben es in den Nachrichten wohl gehört. Ein Messerstecher hat es gezielt auf die Hälse abgesehen. Der Schmerz der Angehörigen und der ganzen Stadt kennt schier keine Grenze. Ein Schmerz, der keine Grenze hat, wo man nur noch schreien möchte, so scheint es auch dem Beter von Psalm 89 zu gehen. Ist Gott noch der gute Hirte angesichts des Geschehens? Und wenn er gut ist, ist er dann wohl nicht allmächtig, wenn er das Böse nicht verhindert? Oder andersherum? Wenn er allmächtig ist, warum sorgt er dann nicht für die Durchsetzung des Guten? Er ist entweder allmächtig oder gut oder umgekehrt. Das ist die Spannung, in der jeder hineingestellt ist, der das Leid erlebt. Wo der Schmerz unträglich ist, wo der Schmerz keine Grenze hat, da braucht unser Schrei aber wenigstens eine Adresse. Und das ist genau das, was bei den schrecklichen Ereignissen unserer Zeit am meisten fehlt. Man weiß nicht mehr, wohin damit. Und dann ruft man nach dem starken Staat, der es hoffentlich dann schon einmal richten wird. Und wenn dann die unvermeidlichen Textbausteine rausgehauen werden von unseren lieben Politikern, wir sind in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien, wird die Enttäuschung nur noch größer. Diese Textbausteine, man kann sie schon nicht mehr hören. Die Adresse fehlt. Und darum wollen wir zusehen, wie im Psalm 89 mit Leid umgegangen wird. Denn dort hatte Gott selbst durch den Bund mit David die Hoffnung der Menschen zunächst einmal auf das Königshaus ausgerichtet. Dann aber, so sieht es für den Beter aus, hat Gott das Königshaus fallen gelassen, die Hoffnung auf den Staat in diesem Fall zunichte gemacht. Da fehlt der tragende Rahmen von allem, der tragende Rahmen der Gemeinschaft, der Gesellschaft. Und nun erscheint ihm am Ende seines Lebens, sein eigenes Leben, kurz und sinnlos. Wir erheben uns und hören den Psalm 89. Eine Unterweisung Ethans des Esrachiters. Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für. Denn ich sage, auf ewig steht die Gnade fest. Du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten. Ich habe David meinem Knechte geschworen. Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und deinen Thron bauen für und für. Und die Himmel werden, Herr, deine Wunder preisen und deine Treue in der Gemeinde der Heiligen. Die jetzt folgenden Verse finden Sie nicht auf der Folie, aber Sie werden dann gleich wieder mitlesen können. Denn wer in den Wolken könnte dem Herrn gleichen und dem Herrn gleich sein unter den Himmlischen? Gott ist gefürchtet in der Versammlung der Heiligen, groß und furchtbar über alle, die um ihn sind. Herr Gott Zebaoth, wer ist wie du? Mächtig bist du, und deine Treue ist um dich her. Du herrschest über das ungestüme Meer, du stillest seine Wellen, wenn sie sich erheben. Du hast Rahab zu Tode geschlagen und deine Feinde zerstreut mit deinem starken Arm. Himmel und Erde sind dein. Du hast gegründet den Erdkreis und was darinnen ist. Nord und Süd hast du geschaffen. Tabor und Hermon jauchzen über deinen Namen. Du hast einen gewaltigen Arm. Stark ist deine Hand und hoch ist deine Rechte. Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Stütze. Gnade und Treue treten vor dein Angesicht. Wohl dem Volk, das jauchzen kann. Herr, sie werden im Licht deines Antlitzes wandeln. Sie werden über deinen Namen täglich fröhlich und in deiner Gerechtigkeit herrlich sein. Denn du bist der Ruhm ihrer Stärke. Und durch deine Gnade wirst du unser Horn erhöhen. Denn dem Herrn gehört unser Schild und dem Heiligen Israels unser König. Damals hast du geredet durch ein Gesicht zu deinen Heiligen und gesagt, ich habe einem Helden Hilfe gewährt. Ich habe erhöht einen Auserwählten aus dem Volk. Ich habe gefunden meinen Knecht David. Ich habe ihn gesalbt mit meinem heiligen Öl. Meine Hand soll ihn erhalten und mein Arm soll ihn stärken. Die Feinde sollen ihn nicht überwältigen und die Ungerechten, wörtlich der Sohn der Falschheit, ihn nicht demütigen, sondern ich will seine Widersacher vor ihm zerschlagen und die ihn hassen, zu Boden stoßen. Aber meine Treue und Gnade soll bei ihm sein und sein Horn soll erhöht sein in meinem Namen. Seine Hand lege ich auf das Meer und seine Rechte auf die Ströme. Er wird mich nennen, du bist mein Vater, mein Gott und der Hort meines Heils. Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum Höchsten unter den Königen auf Erden. Ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade und mein Bund soll ihm festbleiben. Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben und seinen Thron erhalten, solange der Himmel währt. Wenn aber seine Söhne mein Gesetz verlassen und in meinen Rechten nicht wandeln, wenn sie meine Ordnungen entheiligen und meine Gebote nicht halten, so will ich ihre Sünde mit der Rute heimsuchen und ihre Missetat mit Plagen. Aber meine Gnade will ich nicht von ihm wenden und meine Treue nicht brechen. Ich will meinen Bund nicht entheiligen und nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist. Eines habe ich geschworen bei meiner Heiligkeit und will David nicht belügen. Sein Geschlecht soll ewig bestehen und sein Thron vor mir wie die Sonne, wie der Mond, der ewiglich bleibt und wie der treue Zeuge in den Wolken, Selah. Aber nun hast du verstoßen und verworfen und zürnst mit deinem Gesalbten. Du hast zerbrochen den Bund mit deinem Knecht und seine Krone entweiht in den Staub. Du hast eingerissen alle seine Mauern und hast zerstört seine Festungen. Es berauben ihn alle, die vorübergehen. Er ist seinen Nachbarn ein Spott geworden. Du hast die Rechte seiner Widersacher erhöht und alle seine Feinde erfreut. Auch hast du die Kraft seines Schwertes weggenommen und lässest ihn nicht siegen im Streit. Du hast seinem Glanz ein Ende gemacht und seinen Thron zu Boden geworfen. Vers 46. Du hast die Tage seiner Jugend verkürzt und ihn bedeckt mit Schande, Selah. Wie lange, Herr, willst du dich immerfort verbergen und deinen Grimm wie Feuer brennen lassen? Gedenke, wie kurz mein Leben ist, wie vergänglich du alle Menschen geschaffen hast. Wo ist jemand, der da lebt und den Tod nicht sähe, der seine Seele errette aus des Todes Hand, Selah? Herr, wo ist deine Gnade von einst, der du David geschworen hast in deiner Treue? Gedenke, Herr, an die Schmach deiner Knechte, die ich trage in meiner Brust von all den vielen Völkern, mit der, Herr, deine Feinde dich schmähen, mit der sie schmähen die Spuren deines Gesalbten. Gelobt sei der Herr ewiglich. Amen. Amen. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Geschätzte Liebhaber der Bibel und solche, die noch auf dem Weg sind. Bevor irgendeine Klage ertönt, preist der Beter in diesen ersten Versen zuerst, was unumstößlich, was gewiss ist, nach Gottes heiligem Willen. Erst dann, erst später, erst bei diesem Aber, vielleicht ist Ihnen das aufgefallen, nimmt uns der Psalm hinein in das Ringen eines Beters, der Schicksalsschläge zu verarbeiten hat, die über alles persönliche Leid weit hinausgehen. Der Schmerz ist riesig, aber er hat eben eine Adresse. Er hat nicht Textbausteine, die er bis zum Überdruss mit Copy und Paste raushaut. Er hat eine Adresse. Er geht nicht einfach zur Tagesordnung über, sondern er vergewissert sich bei Gott selbst. Er zitiert, was Gott gesagt hat. Er sagt, für ewig steht die Gnade fest, bevor die Klage ertönt. Und so steht Ethan, dieser Beter, mitten im Ringen des Gottesvolkes, wie es dramatischer nicht sein könnte. Wir kennen dieses Ringen in drei Maßstäben schon aus dem Alten und Neuen Testament. Den kleineren persönlichen Maßstab, den gibt es ja im Alten Testament öfters. Wir kennen das Ringen Abrahams, der entgegen der Verheißung, dass durch Isaak die Nachkommen kommen sollten, diesen Sohn opfern sollte. Oder denken wir an das Ringen Jakobs mit Gott selbst am Jabbok. Und nicht zuletzt das Leiden Hiobs, dem alles genommen worden war, was er liebte. Bei diesen Beispielen geht es jeweils um ein persönliches Ringen mit Gott, um den eigenen Bestand, um die Nachkommen, um das gute Leben. Schwer genug. Die Schrift will aber auch lehren, mit Hiob zu sprechen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Den noch größeren Maßstab des Leides sehen wir bei den Propheten. Hier geht es nicht nur um einen persönlichen Lebenskreis, sondern um ein ganzes Volk. Die Propheten sind voll Sorge um den Bestand Israels. Sie treten vor Gott ein für ihr Volk. Sie wissen, es kann so nicht weitergehen. Sie predigen Buße und beten für Israel. Aber sie wissen, besonders die vorexilischen Propheten, etwa Jesaja, Jeremia, Hesekiel, die großen Propheten, aber auch einige der kleineren. Es kann so nicht weitergehen. Israel wird Land, König und Tempel verlieren. Es wird im Exil ein ganz anderes Leben lernen müssen. Dem Jeremia wurde dreimal das harte Wort gesagt: Bitte nicht mehr für dieses Volk. Es ist zu Ende. Das Exil ist unausweichlich. Und hier scheint Gott gegen sein eigenes Wort zu stehen. Er hatte doch verheißen, den Zion zu bewahren, Jerusalem zu schützen, Israel unverletzlich zu machen. Aber es war eine andere Zeit. Der größte Maßstab des Leidens begegnet uns am Kreuz. Im größten Maßstab hat der Sohn Gottes für uns das Leid durchlitten, als er ausrief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier ist der Widerspruch mit Händen zu greifen. Jesus war doch der Immanuel, der Gott mit uns. Wie konnte er dann selbst von Gott verlassen werden? Wie kann er als der Gottverlassene noch der Gott mit uns sein? Was für ein Gegensatz. Und in diesen Gegensätzen steht auch der Psalm 89. Es sind Gegensätze, es ist ein Ringen, liebe Freunde, das alles Philosophieren weit übersteigt. Der Widerspruch zwischen Gottes Verheißung und der Wirklichkeit des Lebens. Noch einmal kurz zurück zu den biblischen Beispielen. Bei Abraham, der seinen Sohn opfern soll. Bei Hiob, dem die Kinder, Besitz, Gesundheit und die Liebe seiner Frau genommen war, erhebt sich die Frage, wird der Geprüfte auch dann noch an Gott, an Gottes Wort festhalten, wenn ihm alles Irdische genommen ist? Wird er mit letzter Kraft stammeln, Psalm 73, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde? Was aber, wenn, wie bei Jesus Christus, Gott selbst fortgenommen ist? Wenn das Leben gottlos erscheint. Das war ja am Kreuz so. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kein Mensch wäre dann noch eine Sekunde weiter am Leben oder bei Gott geblieben, wenn er mit dem Teufel allein gelassen wäre. Warum ist das so? Wir sind alle Sünder. Unsere Sünde ist das Einfallstor für den Teufel. Aber Jesus hatte dieses Einfallstor nicht. Darum konnte er auch dann noch bestehen am Kreuz gegen den Teufel und an Gott festhalten, auch mit diesem Schrei, Eli, Eli, lama asaftani, weil er keine Sünde hatte und nicht dem Teufel anheimfiel, als der Vater sich von ihm abwandte. Und gerade deshalb, weil er keine Sünde hatte, konnte die Sünde von uns allen auf ihn gelegt werden. Das ist das Ringen im größten Maßstab. Der große Kampf, der auch von Psalm 89 angestimmt wird, geht nicht nur um das persönliche Leid, auch nicht nur um Israel. Es geht im Psalm 89 um den König. Und insofern haben wir schon eine Vorwegnahme des Ringens am Kreuz. Gott hat doch diesem König, jedenfalls dem Königtum in Israel, zugesagt, dem Auserwählten, dass er Israel regieren würde, dass seine Hand auf die Meere und die Nationen gelegt wird, um sie zu regieren. Ja, liebe Freunde, ich möchte für diese Predigt nicht nur herausarbeiten, was wir schon anderswoher kennen, sondern auch, was an diesem Text, Psalm 89, ganz speziell ist. Ethan hat, wie das andere Psalmen auch tun, Gottes Allmacht und Schöpferkraft über Himmel und Erde betont. Das ist in diesen hier nicht abgedruckten Versen der Fall. Verse 12, Gottes Unvergleichlichkeit, hat er gesagt, seine unwandelbare Treue und Heiligkeit. Er hat auch die Freude über die Erwählung Israels ausgesprochen. Das alles kennen wir auch aus anderen Schriftworten. Aber was ist im Psalm 89 eigentümlich? Da ist zum einen der Verfasser, Ethan der Esrachiter, steht in der Überschrift. Der lebte vermutlich zu Zeiten der Könige David, Salomo und Rehabeam. Im ersten Buch der Könige wird ein Ethan der Esrachiter erwähnt. Und von ihm, der wird verglichen mit Salomo und gesagt, Salomo sei noch weiser gewesen als Ethan der Esrachiter. Tatsächlich ist dieser vermutlich der Verfasser von zwei Psalmen, nämlich 88 und 89. Speziell ist an diesem Psalm auch der Inhalt. Ethan lobt Gottes, wie gesagt, zunächst ähnlich wie andere Psalmbeter. Trotzdem hat er einen anderen Fokus. Er fokussiert sich auf den Davidbund. Diesen Bund, also die Verheißungen, die im Davidbund über den Propheten Nathan zugeschworen waren, die lobt er zunächst über alles. Auch was er im letzten Teil beklagt, betrifft diesen Davidbund. O Gott, du hast doch diesem Thron David festen Bestand zugesagt. Du hast doch geschworen, dass selbst dann, wenn die Könige fehlerhaft handeln, deine Gnade nicht von diesem Thron weicht. Du hast zugesagt, Vers 34 und folgende, meine Gnade will ich nicht von ihm wenden und meine Treue nicht brechen, Ich will meinen Bund nicht entheiligen und nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist. Eines habe ich geschworen bei meiner Heiligkeit und will David nicht belügen. Sein Geschlecht soll ewig bestehen und sein Thron vor mir wie die Sonne, wie der Mond, der ewiglich bleibt und wie der treue Zeuge in den Wolken. Fester könnte die Zusage nicht lauten, so beständig wie Sonne und Mond soll der Thron sein. Doch dann kommt dieser krasse Bruch, dieses große Aber in Vers 39. Was unumstößlich schien, ist nun zerbrochen. Vers 39 und folgende. Aber nun hast du verstoßen und verworfen und zürnst mit deinem Gesalbten. Du hast zerbrochen den Bund mit deinem Knecht und seine Krone entweiht in den Staub. Du hast eingerissen alle seine Mauern und hast zerstört seine Festungen. Es berauben ihn alle, die vorübergehen. Er ist seinen Nachbarn ein Spott geworden. Du hast die Rechte seiner Widersacher erhöht, also statt seine eigene. Und alle seine Feinde erfreut. Vers 44. Auch hast du die Kraft seines Schwerts weggenommen, lässt ihn nicht siegen im Streit. Du hast seinem Glanz ein Ende gemacht und seinen Thron zu Boden geworfen. Das ist die Klage. Was unumstößlich schien, ist umgestoßen. Vor einigen Jahren durfte ich in der Schweiz bei einer kirchlichen Trauung predigen. Eine der schönsten Trauungen, die ich erleben durfte. Es war ein konservatives Ehepaar, enthaltsam bis zur Trauung, der erste Kuss nach dem Ringwechsel. Alles schien perfekt. Die beiden haben sich das gewünscht, was auch mir so am Herzen liegt, nämlich dass in der Predigt für die Gemeinde, und es war eine große Versammlung, der Bund Gottes als Grundlage und Vorbild der Ehe gepredigt wird. Schön ausgelegt aus der Schrift, aus Luther und Calvin entfaltet. Und ich schloss mit Bonhoeffer, der mal gesagt hat in dieser Traupredigt aus der Zelle, von nun an trägt nicht eure Liebe die Ehe, sondern eure Ehe trägt die Liebe. Die Ehe entzündet die Liebe immer neu, nicht umgekehrt, als müssten die schwachen Liebesgefühle, die man im Lauf des Lebens doch hat, die Ehe am Laufen halten. Die wunderbare Braut hat sich dann am Klavier selbst begleitet und herzerweichend vom Wunder der Liebe gesungen. Aber dann der Schock. Nach 5 Jahren haben sich die beiden doch getrennt. Im Zorn lief die Braut davon. Leider weiß ich nicht, wie die Geschichte weitergegangen ist, ob sie wieder zusammengefunden haben. Aber ich wünsche es mir so sehr, dass der Bund Gottes, der unverbrüchlich ist, auch für sie noch geglaubt wird und ihre Ehe einmal neu entzünden kann. Und da habe ich die gleiche Frage empfunden. Was ist los mit dem Bund? Warum greift Gott nicht ein? Ist es nicht sein Interesse, auch gerade für unsere Zeit, dass so etwas eben nicht passiert? Ja, meine lieben Freunde, wenn unsere Vernunft sich ausdenkt, was vernünftig wäre, was Gottes Interesse ist, dann geht es oft schief. Ich denke, wir müssen auch neu lernen, dass Gott auch durch Leid, sogar durch menschliche Schuld hindurch, seine Geschichte schreibt. Deswegen sagt der Psalm 118 so betont, es ist gut auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Es ist gut auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Und das musste auch Ethan lernen, der mit dem Davidbund, eigentlich mit der göttlichen Verheißung, ja, auf den Bund mit David, auf das Königshaus, gewissermaßen auf den Staat, sein Vertrauen richtete. Ethan hatte die Verheißung Nathans über das unzerstörbare Königtum auf dem Zion gehört und fest geglaubt. Er preist Gott dafür, wir haben es gehört. Was muss es für diesen weisen Mann ein Schock gewesen sein, dass das Königtum gar nicht so fest aussieht, ist, wie es aussieht. kann man sich auf Gott denn verlassen? Was waren die Zeitumstände des Beters Ethan? Wenn Ethan, der Esrahiter, wirklich der ist, der in 1. Könige 5,11 genannt wird, zur Zeit Salomos, dann hat der Psalm 89 die Katastrophe vor Augen, die geschehen ist nach der Zeit Salomos. Der Sohn und erste Nachfolger Salomos war Rehabeam. Dieser Rehabeam hatte zwar deutlich weniger Frauen als sein Vater Salomo, der hatte ja 1000, Rehabeam hatte 78, 18 Haupt- und 60 Nebenfrauen. Eigentlich immer noch 77 Frauen zu viel. Das zweite Chronikbuch berichtet, wie das Herz Rehabeams sich vom Gesetz Gottes, das er täglich hätte lesen sollen, löste und dass daraufhin auch die außenpolitischen Schwierigkeiten begannen. Der ägyptische Pharao Shishak zog heran mit einem Vielvölkerheer, mit 1200 Wagen, den damaligen Panzern und 60.000 Reitern. Shishak, dieser Pharao, eroberte die von Rehabeam gerade befestigten Städte Judas, 15 Städte. In einer Inschrift, die man heute noch sehen kann, rühmt sich Shishak von diesem Feldzug in Richtung Norden. Er erwähnt die israelischen Städte Bet-Shean, Gibeon, Megiddo und Shunem. Und in Megiddo fand man ein Steinfragment mit dem Namen Shishaks. Und das ist wahrscheinlich der Hintergrund davon, dass im Vers 41 unser Ethan sagt, du hast eingerissen alle seine Mauern und hast zerstört seine Festungen. Das sind wohl die 15 befestigten Städte, die die Chronik aufzählt. Und in Vers 42 hier lesen wir, es berauben ihn alle, die vorübergehen, er ist seinen Nachbarn ein Spott geworden. Es ist speziell, dass hier formuliert wird, die vorübergehen. Die Chronik schreibt nämlich, Shishak kam bis vor Jerusalem, 2. Chronik 12, Vers 4. Shishak ging an Jerusalem vorüber. Er eroberte nur die anderen befestigten Städte Judas, aber Jerusalem nicht. Und warum? Jetzt kommt's. Rehabeam hat sich freigekauft. Er hat die Schätze aus dem Tempel und aus dem Palast in Jerusalem genommen, selbst die goldenen Schilde Jerusalems. Er erkauft sich die politische Freiheit, indem er den Tempelschatz weggibt und somit die geistliche Freiheit und Unabhängigkeit aufgibt. Was Rehabeam hier angefangen hat, wird sich noch mindestens 5 Male wiederholen. Bei den Königen Asa, Ahas, Hiskia und Jojachin lesen wir das Gleiche und Joasch. Der Höhepunkt war die Zerstörung des Tempels im letzten Kapitel des Königebuches. Ethan, der Esrachiter, steht am Beginn dieser Linie von Verlusten. Verlust der politischen Freiheit, Aufgabe der geistlichen Freiheit und am Ende Zerstörung des Tempels. Ethan steht am Beginn der Linie des Überwältigtwerdens, sich überwältigen Lassens der jüdischen Könige durch die ausländischen Mächte, durch den Zeitgeist. In diesem Sinne ist das spätere Ende des Königs prophetisch mitgemeint. Und weil die Selbstbedienung der Könige Israels, der mangelnde Respekt vor dem geistlichen Bereich, der mangelnde Respekt vor den Geboten Gottes zu einem Muster im Königtum wurde, wegen dieser Selbstbedienung und Übergriffigkeit ließ Gott am Ende, also im 6. Jahrhundert vor Christus, das menschliche Königtum im Davids Haus aufhören. Wegen der Übergriffigkeit der Könige Israels gegen Gottes Gesetz konnte das Königtum nicht mehr dem Gesetz Gottes dienen. Denken wir daran, wenn wir Römer 13 lesen, die Obrigkeit ist von Gott eingesetzt, aber sie ist Gottes Dienerin. Wenn sie nicht Gott dient, sondern einem anderen Gesetz, dann droht ihr, dass sie von Gott wieder abgesetzt wird. Ein biblischer Grundsatz. Ein Staat, der seine gottgegebene Aufgabe vernachlässigt, für Recht und Frieden zu sorgen, für Ordnung. Ein Staat, der andere Aufgaben an sich zieht, der neu definiert, was Geschlechtlichkeit ist etwa, der entwickelt sich, wenn auch in kleinen Schritten, zum totalen Staat. Und jede Tyrannei wird früher und später durch eine andere Obrigkeit ersetzt. Die Geschichte sagt es eindeutig, die Geschichte Israels ist auch hierzu eindeutig. Gott lässt, so schreibt Luther in einer Auslegung zum Habakuk-Buch, immer einen bösen Buben den anderen umstoßen und vom Thron werfen. Aus diesem Grund lässt Gott viel Krieg und Kriegsgeschrei entstehen, bis in unsere Tage. Allein was in den letzten 4 Wochen geschehen ist, kann ich hier nicht aufzählen, aber es ist manchmal atemberaubend, mit welcher Geschwindigkeit sich alles zuträgt. Der Nahe Osten ist ja heute ein Pulverfass und es ist gut, wenn Sie hier immer daran erinnert werden, an dieser Gebets- oder Taufecke dafür zu beten. Das Pulverfass könnte sich jederzeit entzünden, wenn Russland und die Türkei auf der Seite Irans stehen und Amerika und seine Verbündeten auf der Seite Israels, dann gnade uns Gott. Jetzt haben wir aber immer noch die Frage vor uns, warum Gott das davidische Königtum in der Weise, wie es geschehen ist, zu Ende gehen ließ, wo er doch die größte Beständigkeit versprochen hatte. Und die Antwort liegt gerade darin, dass sie ihr äußeres Fortbestehen mit dem Verlust der geistlichen Freiheit erkauft haben. Also das Weggeben des Tempelschatzes war symptomatisch dafür, dass ihnen das Heilige eben nicht heilig war. Und damit der göttliche Sinn, der in diesem guten Königtum eigentlich lag, ad absurdum geführt war. Es war ein Königtum, in dem die selbstherrlichen Könige den Glauben der Politik untergeordnet haben. Sie haben die Offenbarung unter die Vernunft gesetzt. Sie haben den Tempel unter den Staat gesetzt. Sie haben den heiligen Gottesdienst und die Spenden, die im Tempel eingegangen sind, dienstbar gemacht für ihre Politik, statt den Glauben und die Versammlung der Gläubigen freizugeben. Im Nordreich Israel war dieser Prozess noch schneller wirksam als im Südreich. Darum ging es dort auch eben 150 Jahre schneller zu Ende als eben im Süden. Es sollte genau umgekehrt sein. Die geistliche Freiheit, der Schatz des Glaubens, hätte nach Gottes Verheißung für Israel, also auch für das Nordreich, zur politischen Eigenständigkeit und Selbstverwaltung geführt. Die Obrigkeit hätte sich nur weise selber beschränken müssen, wie Gott auch den Salomo einmal gewarnt hatte. Ein gutes Beispiel findet sich auch in der Bibel. Da führen die aufgebrachten Juden den Paulus zum Statthalter Gallio in Apostelgeschichte 18 und der sagt, Moment mal, hier geht's ja nur um Religion, um die Fragen eures Gesetzes. Das richtet ihr bitte alleine. Aber im antiken Israel erlebte man diese Anpassung an den Nachbarvölker, an den religiösen Zeitgeist, an den Baalskult. Und das hat die Kultur und Eigenständigkeit Israels zerstört. Als die führenden Juden von Pilatus gefragt wurden, soll ich euren König kreuzigen? Antworteten sie, wir haben keinen König als den Kaiser. Johannes 19, 15. Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Und hier ist es das Gleiche. Um kein Eingreifen der Römer wegen Aufruhr zu provozieren, verwerfen sie den Messias. Um sich ein irdisches Reich zu bewahren, geben sie den Christus dahin, dessen Reich nicht von dieser Welt ist. Um sich ein irdisches Reich, um ihren persönlichen Frieden zu sichern, geben sie den Christus dahin, mit dem sie
Himmel und Erde gewonnen hätten. Und so wird Jesus gekreuzigt mit der doppelsinnigen Aufschrift Jesus von Nazareth, König der Juden. Das hat den Juden nicht gepasst. Aber diesmal blieb der wankelmütige Pilatus fest. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Kehren wir zur Zeit Ethans, des Esrahiters, noch einmal zurück. In seiner Zeit predigte der Prophet Schemaja Buße, in der Zeit höchster Kriegsnot, als der Pharao herangezogen war. Schemaja predigt, so spricht der Herr, ihr habt mich verlassen, darum habe auch ich euch verlassen und in Schishaks Hand gegeben. 2. Chronik 12. Tatsächlich, König und Fürsten demütigten sich damals und mitten im Gericht erfuhr die Stadt Jerusalem, gnädig von Zerstörung verschont zu bleiben. Freilich, wie wir gehört haben, ihren Tempelschatz haben sie dahingegeben. Es wurde Buße ausgerufen, es wurde Buße getan und die Gefahr ging vorüber. So war es dann noch manchmal bei Hiskia etwa, wo die Assyrer dann zu Tausenden vor Jerusalem zu Tode kamen. Das Ausrufen von Buße beim herannahenden Krieg, das Ausrufen zum Gebet beim Leid, das wäre ein Mandat, das unsere Kirchenleiter, ich denke vor allem an die Landeskirchenleiter, wieder übernehmen sollten. Aber haben wir in den letzten Jahren derlei Rufe von den Kirchenleitern vernommen? Was wir laut hören, ist die Unterstützung der Ukraine. Und wenn es gut geht, wird auch zur Unterstützung für Israel aufgerufen. Was man leise da und dort hört, ist der Ruf zum Friedensgebet. Freilich zugunsten von Ukraine und Israel werden derzeit die Rufe scheibchenweise leiser. Was wir bei Schemaja lernen können, ist, dass der Ruf zum Friedensgebet zwar gut ist, aber biblisch gesehen immer vom Ruf zur Bekehrung und Buße begleitet werden müsste. Denn wenn man nur um Frieden und Wohlergehen betet, dann wäre der Zweck eines solchen Gebetes darauf heruntergefahren zu sagen, ja, gib, dass wir wieder unseren Frieden, unsere Ruhe haben, dass es uns irgendwie wieder gut geht. Der biblische Zweck des Leides, dass wir umkehren, Buße zu tun und uns besinnen, wäre dann verfehlt. Auch die jüdischen Schriftgelehrten müssten heute massenweise auf die Straßen gehen und sagen, angesichts tausender Raketen, heute Morgen sind wieder 320 Raketen der Hisbollah auf Israel abgeregnet. Angesichts des angekündigten Angriffs aus dem Iran und angesichts der Kämpfe, lasst uns Buße tun und den Herrn um Vergebung bitten für unsere Sünden. Warum sollte uns Gott weiterhin ein schönes Land geben, wenn wir nicht nach seinem Willen leben? Welchen Sinn hätte ein Israel, das nicht nach Gottes Willen lebt, dem Gottes Willen zweitrangig ist? Das haben die Propheten immer gesagt. Das gilt auch heute. Die Propheten seit Mose haben es immer gesagt, das Land wird euch ausspeien, wenn ihr Gott den Rücken zukehrt. Umso mehr staune ich über die Gnade und Geduld Gottes für Israel, für das Judentum, dass er diesen Staat trotz aller Angriffe bisher wunderbar bewahrt hat. Und trotzdem gilt dieser Bußruf, der Zweck Israels, ein Leuchtturm zu sein für die Völker, wird nur erfüllt, wenn dort auch die Gebote hochgehalten werden. Das 5. Buch Mose ist dazu ganz klar. Es ist ein Wunder und nur der Erwählung, nicht dem eigenen Verdienst geschuldet, dass die Juden heute und heute immer noch im Land der Väter leben dürfen. Ethan der Esrachiter war einer der Weisen zur Zeit Salomos. Und hier komme ich zum letzten Punkt mit seiner Weisheit. Wir hatten also erstens eine Einführung in den Psalm und die Spannung, das Ringen, die Kämpfe im Gottesvolk mit den drei Dimensionen des persönlichen Leids, des Leids im Gottesvolk und das Leiden Jesu Christi, dem Gott sich verborgen hat. Wir hatten außerdem den Davidbund, das Spezielle in diesem Psalm. Und wir haben schließlich Ethan als den Weisen, der doch aber Fragen stellt, die er nicht beantworten kann. Auf diese Fragen, die am Ende des Psalms genannt sind, wollen wir am Schluss noch unsere Aufmerksamkeit richten. Die erste Frage finden Sie hier in Vers 47. Wie lange willst du dich so sehr verbergen? Oh, leider habe ich die anderen Verse, um die es jetzt dann geht, nicht auf der Folie. Die zweite Frage, die offen bleibt, wo ist jemand, der da lebt und den Tod nicht sähe? Vers 49. Und die dritte unbeantwortete Frage, wo ist deine Gnade von einst, die du David geschworen hast in deiner Treue? Vers 50. Und das Schöne für uns ist, dass in Jesus Christus diese Fragen, die der Weise des Alten Testaments noch nicht beantworten konnte, beantwortet sind. Die erste Frage, wie lange willst du dich so sehr verbergen? Die ist in Jesus und seinem Kreuz beantwortet. Jesus hat die Verborgenheit Gottes auf sich genommen für uns. In Christus und seinem Kreuz wird die Verborgenheit Gottes von uns genommen. Die zweite Frage, wo ist jemand, der da lebt und den Tod nicht sehe, ist ebenfalls durch Passion und Auferstehung Jesu Christi beantwortet. Jesus ist der, der trotz dem Tod die Verwesung nicht sieht, sondern auferweckt wird und ewig lebt. Und durch ihn werden auch wir erweckt zum ewigen Leben. Und die dritte Frage, wo ist deine Gnade von einst, die du David geschworen hast in deiner Treue? Das ist ja das Spezielle in diesem Psalm, dass der Davidbund, den Gott hochfeierlich versprochen hat, wie gebrochen aussieht. Und jetzt zeigt sich im Neuen Testament, in Jesus Christus ist der Davidbund doch gehalten und erfüllt. Durch ihn werden die beständigen Gnadengaben Davids der Gemeinde gegeben. Ja. Paulus predigt das in Apostelgeschichte 13. Auch diese Sache mit dem Königtum, dem scheinbar gebrochenen Wort Gottes, findet in Jesus Christus seine letzte Antwort. Durch die Auferstehung Jesu Christi, durch den Glauben, werden uns die Gnadengaben Davids zugeeignet. Und so ist jetzt die Gemeinde als Ganze ein königliches Priestertum, neutestamentlich. Und das ist herrlich, liebe Gemeinde. In Jesus Christus sind diese Dinge aus dem Davidbund, sind alle Weissagungen vollständig erfüllt. Die Bitte um neue Gnade, Freude und neues Leben, die dann im Psalm 90 sich anschließt, ist in ihm erhört. Jesus ist von Gott gesandt als Menschensohn und Sühneopfer, von den Menschen ans Kreuz erhöht, bei der Kreuzigung tatsächlich von Gott verlassen, aber nicht um seinetwillen, sondern um unserer Sünde willen. Der Selbstwiderspruch, der auf die Spitze getrieben ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen, beantwortet die Rätsel des alten Bundes. Die letzte Antwort auf die Fragen Ethans, die Gottverlassenheit, hat Christus getragen und damit auch jedes kleinere Leid getragen. Wenn wir noch einmal zurückschauen auf Solingen und auf diese ganzen anderen schrecklichen Ereignisse unserer Zeit, kann man schon fragen, ob Gott uns im Westen hier verlassen hat. Die Mauern sind eingerissen, hieß es in Psalm 89, 41. Das gilt in gewisser Weise auch für uns. Die Mauern sind eingerissen, es kommen Leute zu uns, die sehr viel Unheil anrichten. Und dennoch entgleitet Gott nichts. Es sieht vielleicht aus, als ob Gott unsere Gesellschaft verlassen hat. Aber das Evangelium ist ein fahrender Platzregen, wie Luther gesagt hat. Wo es auf fruchtbaren Boden fällt, bringt es 60- und 100-fältig Frucht. Wird es abgelehnt, dann hat sich trotzdem etwas verändert. Es ist ein Gericht auch über unseren Staat und unsere Gesellschaft, was hier geschieht. Viele von uns werden verfolgt haben, welche Verhöhnung christlicher Symbole und Werte bei der Olympia-Eröffnungsfeier dargeboten werden. Und darum wollen wir die Botschaft vom Psalm 89 hören. Angesichts des Leids in der Gesellschaft, aber auch angesichts von persönlichem Leid, schauen wir auf Christus, der in allem Leiden uns vorangegangen ist und der einmal den Sinn alles auch sinnlos erscheinenden Leidens aufdecken wird. Ethan, der Esrachiter, hat zu Lebzeiten noch nicht die Antworten gehabt. Aber wir haben umso klarer und eindrücklicher durch die abgeschlossene Bibel diese Botschaft von Christus vor uns. Er geht uns im Leiden voran, er ist uns im Leiden gegenwärtig. Und er wird uns auch einmal aufdecken, welchen Sinn auch das größte Leid gehabt haben wird. Das sollten wir uns heute alle gesagt sein lassen. Amen. Ich bete noch.